Baby- und Kleinkindschlaf ist individuell, ist bunt, wie Menschen sind. Viele haben einfach diese Angstform vor... Oh, jetzt lacht sie mich schon wieder aus.
Verdammt. Ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, es ist nicht nur... Was hast du gesagt? Es ist nicht nur schwarz und weiß, sondern manchmal auch grau. Das hast du ja richtig gesagt, aber ich muss mich trotzdem noch dran erinnern.
Okay, ja. Jetzt habt ihr einmal meine absolute Fähigkeit, mit Sprichwörtern umzugehen, gehört. Und ich habe, glaube ich, auch gegrunzt bei den Sachen. Sehr unangenehm. Mal sehen, ob ich das...
Hallihallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Elternherzen höher schlagen lässt.
Okay, let's go. Hi, ihr lieben Leute. Und danke, dass ihr wieder einschaltet, reinhört hier in unserem Podcast mit Herz und Wissen. Es gab jetzt wieder eine Woche Pause. Das war mir geschuldet. Wir haben es nicht geschafft aufzunehmen. Ich habe es nicht geschafft aufzunehmen. Aber da sind wir wieder. Und heute, echt, wir haben so gedacht, ey, wir müssen über Schlafen sprechen. Aber so richtig hatten wir kein Thema. Deswegen wird es auch wieder einfach ein Let's Talk about Schlafen. Wir werden mal sehen, wo die Reise uns hinführt. Vielleicht finden wir ja in der Folge auch noch einen besseren Folgentitel. Wenn sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, über was wir heute sprechen, weil so sicher sind wir uns da eigentlich noch nicht. Aber wird schon werden, weil wir uns ja gut verstehen und gut miteinander quatschen können, glaube ich, finden wir da schon eine Richtung. Und ich bin heute auch dran mit unserer Einstiegsfrage. Und da habe ich eine, ich glaube eigentlich, dass du nicht allzu lang bestimmt drüber nachdenken musst. Was vermisst du daran, Kind zu sein? Also was ist so eine Sache, die du total vermisst? Daran, dass man noch mal so ein Kind ist.
Boah, ich finde die Frage total einfach. Was vermisst man daran? Die Unbeschwertheit, dass man nicht die Verantwortung hat, dass man einfach nur machen kann, worauf man Bock hat, ohne zu gucken, wie viel Geld man hat, wie es läuft, was die Zukunft bringt. Und einfach nur diese kindliche Unbeschwertheit. Das vermisse ich am meisten.
Das fühle ich. Es war mir klar, dass so eine Antwort in die Richtung kommt. Ich habe noch eine Sache. Briefe kriegen. Ich vermisse es, keine Briefe, also dass ich keine Briefe bekomme. Ich hasse Briefe kriegen. Wirklich, diesen scheiß Briefkasten auszulernen. Und dann hast du da einen Brief, den du dir wieder durchlesen musst. Das fuckt mich so ab. Wirklich, finde ich ganz, ganz schlimm. Deswegen, ich fände es richtig geil, so als Kind, da hast du keine Briefe bekommen. Du musstest nicht an den Briefkasten gehen. Hat auch irgendwie was mit Unbeschwertheit zu tun. Du musst dich halt um nichts kümmern. Um gar nichts. Also, das ist einfach so schön. Und das ist ja auch das, was man immer wieder so sagt. Wenn die Kinder so, sage ich mal, in Anführungszeichen einen Wutanfall haben, ja, auch wenn das Wort blöd gewählt ist, blöd gewordet, einen Wutanfall haben bei der Kasse, weil sie unbedingt eine Sache kaufen wollen. Das ist gerade deren größtes Problem. Ist das nicht schön? Ist es nicht schön, dass deren größtes Problem, was einen Weltuntergang quasi verursacht, ist, dass sie eine Sache gerade nicht bekommen können, die vielleicht ganz klein ist? Ich wünschte, ich hätte noch mal solche Probleme.
Ich muss ja sagen, ich bin sonst echt ein relativ ordnungsliebender Typ. Also ich brauche in meiner Wohnung wirklich immer so eine Grundordnung, sonst kriege ich übelst schlechte Laune und bin halb am Durchdrehen. Aber was Briefe und Unterlagen angeht, bin ich so ein verkackter Schubladenmäßig. Das geht gar nicht,
ja,
klar.
Ich auch.
Also dieses Abheften, ne, geht nicht. Kriege ich nicht, ja, auf die Reihe. Das ist echt, ja, so schrecklich.
Das
und meine zweite
auch
Frage.
Mal wieder. Ja.
Kennst du diese Gefühlsstürme, ich mag ja das Wort immer viel lieber, im Laden? Ich kenne das von keinem meiner Kinder.
Ja.
Also so, dass wir
also
ein schreiendes, heulendes Kind an der Kasse hatten, habe ich bis jetzt noch nie erlebt.
Oh doch, ich habe ja schon öfters mal gesagt, dass meine Tochter schon sehr gefühlsstark ist und war und wie auch immer. Und mit ihr hatten wir das schon ein paar Mal tatsächlich. Also das letzte Mal, woran ich mich erinnern kann, das ist noch gar nicht so extrem lange her. Vielleicht ein halbes Jahr. Also sie wird jetzt im Juli 5, ne? Also da war sie so, ja, 4 geworden, irgendwie so in dem Dreh. Und ich weiß nicht warum, sie wollte so einen Badeschwamm haben und so ein Ding, womit man sich den Rücken schrubbt. Ey, wirklich, Leute, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte mir, was, nee, so... normalerweise versuche ich auch immer abzuwägen, ja, ist es jetzt wirklich nötig? Ist es was Teures? Können wir die Sache vielleicht kaufen? Also ich bin da tatsächlich nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja alles kaufe, weil sie schreit. Aber wenn es manchmal vielleicht um eine Tüte Gummibärchen geht oder so, da bin ich jetzt nicht die, die einen riesen Streit anzettelt, sondern denkt sich, ja, bei Gott, dann nimm die mit, die Tüte Gummibärchen. Ja, davon geht die Welt jetzt nicht unter. Aber da dachte ich echt, nee. Und das war auch ziemlich teuer für so einen Schwamm und so ein Rückending. Da habe ich gesagt, Schatzi, das brauchst du nicht. Doch, ich brauch das. Das ist rosa. Ich will das haben. Bla, bla, bla. Und dann, also ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde mit ihr bei Kaufland auf dem Boden gesessen. Es kamen natürlich auch andere Leute vorbei, die das irgendwie gesehen haben und blöd geguckt haben. Komischerweise fällt mir sowas total leicht. Also es gibt ja ganz viele, die so in der Öffentlichkeit dann total, oh Gott, wie gucken die Leute und so. Sowas fällt mir extrem leicht. Mir fällt es viel schwerer, zu Hause in manchen Situationen ruhig zu bleiben, sage ich mal. Ne? Aber so in der Öffentlichkeit, da habe ich Sitzfleisch ohne Ende. Da setze ich mich auch eine halbe Stunde auf den Kauflandboden. Und der allerschlimmste Wutanfall, ich weiß es jetzt hier, aber wir machen ja eh so ein bisschen off-topic rumgelaber. Der allerschlimmste Wutanfall, den ich je hatte mit ihr, war wegen Streuseln. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt. Es war so, so schlimm. Sie hatte einen ganz schlimmen Kita-Tag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war zu der Zeit sogar noch schwanger mit einem Kleinen, weil der war auf jeden Fall nicht dabei. Ich muss irgendwie schwanger gewesen sein, glaube ich, oder so. Sie war also noch recht klein, so zwei Jahre alt ungefähr. Und sie hatte einen harten Kita-Tag. Ich habe ihr versprochen, wir fahren in eine nächste Stadt, ein Eis essen und dort mit Streuseln. Wir standen also an der Theke und die Frau sagte mir, wir haben heute keine Streusel. Ich gucke mein Kind an und habe schon gesehen, wie das Gesicht sich verzogen hat. Und ich dachte, Alter, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte habt Streusel. Ich hatte, Fun Fact, danach wirklich noch ein halbes Jahr oder so immer so eine kleine Packung Streusel in meiner Tasche. Weil ich gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Nee, also jedenfalls, keine Ahnung, für sie ist die Welt zusammengebrochen. Sie hat sich so sehr auf dieses Eis mit Streuseln gefreut, so, so sehr. Und hat sich dann auf den Boden geworfen, hat geschrien. Ich wusste, dass es manchmal, da war noch nicht Saison, es gibt noch einen anderen Eisladen, der hat aber wirklich immer erst sehr spät auf. Und die hat natürlich auch keine Streusel. Also habe ich sie schreiend durch dieses Dorf da getragen und vor dem anderen Laden hat eine Frau noch gesagt, ja, sei froh, dass du überhaupt ein Eis hast, jetzt schrei hier nicht so rum. Und es ging mir wirklich extrem schlecht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben so krank doll überfordert, weil ich sie aus dieser Wut einfach nicht rausgeholt bekommen habe. Ich habe sie einfach nicht da rausbekommen. So, dass ich was gemacht habe, was viele danach gesagt haben, das war wirklich richtig scheiße von dir. Sie muss lernen, dass es nicht alles gibt. Ich bin also nochmal in ein anderes Dorf gefahren und da haben wir ein Eis gegessen mit Streuseln. Ja, das war vielleicht nicht das Optimale, so, weil man muss auch lernen, mit Gefühlen umzugehen und dass es nicht immer alles gibt und so weiter. Aber ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich setze dich jetzt ins Auto, auch noch unter Schreien. Und wir fahren in einen anderen Laden, wo ich mir recht sicher bin, dass die Streusel haben.
Aber genau dieses Weltbild, das Kind muss lernen, mit Gefühlen umzugehen. Ey Leute, ganz ehrlich, das Kind wird doch 1000 Gelegenheiten haben zu lernen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und warum bei sowas nicht dann einfach mal erfüllen? Ja, ich bin da tatsächlich auch recht entspannt. Also ich bin, habe ich vielleicht schon öfter gesagt, ich bin ein recht straighter Typ. Also meine Kinder wissen genau, wenn was möglich ist, erfülle ich es ihnen. Aber wenn ich Nein sage, meine ich Nein. Und dann bleibt es auch bei Nein. Da können sie sich auf den Kopf stellen und Popbacken klatschen. Das ist mir dann Bockwurst. Und dadurch, dass sie das wissen, haben wir vielleicht nicht solche Probleme. Aber wenn wir jetzt durch den Laden gehen und mein Kind sagt, hey, hier, so eine Packung Gummibärchen, dann sage ich auch, ja, komm hier, pack sie ein, nimm sie mit. Ob sie die kriegen, ist zweitens in dem Moment. Aber dann ist erstmal Feierabend. Also ich weiß nicht, ich sehe das ganz anders. Warum soll man seinen Kindern nicht solche Sachen erfüllen, wenn es im Rahmen des Möglichen ist? Weil wie gesagt, ja, also, dass die Welt grausam ist und dass es Situationen gibt, wo man einfach nichts dran ändern kann, das werden die noch oft genug lernen oder noch früh genug lernen. Warum nicht den Zauber der Kindheit erhalten?
Ja, ist echt schwierig, ne? Also beim Laden zum Beispiel haben wir häufig eigentlich nicht das Problem. Das war jetzt wirklich nur ein oder zweimal, weil die Kinder dürfen sich immer eine Sache aussuchen. Und das ist in einem Laden meistens eine Tüte Gummibärchen oder mal ein Lutscher oder was weiß ich. Ja, das sind also nie irgendwelche riesengroßen Sachen. Sie dürfen sich immer eine Sache aussuchen. Sie dürfen auch immer einen Pudding mitnehmen, den sie wollen. Und da bin ich sehr froh, dass ich so ein privilegiertes Denken einfach haben darf. Ich weiß, dass das ganz viele nicht so einfach können. Und da bin ich immer wieder so, dass ich mir denke, ja, mir tut's jetzt nicht weh. Ja, mir tut's nicht weh, diesen Pudding zu kaufen. Aber das ist für mich okay. Wir hatten auch mal die Situation, da wollte sie so ein ferngesteuertes Auto haben, wo man sich halt selbst reinsetzt. Und da hatten wir auch mal so einen kleinen Wutanfall, weil das kostet halt 350 Euro. Das kaufe ich natürlich nicht einfach so. Aber für ein Kind, die kennen den Wert halt nicht. Was sind für die 350 Euro? Die sehen halt ein Auto. Die haben doch überhaupt keine Relation dazu, was 350 Euro sind. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich bei der Großen, die wird jetzt 5, auch mit Taschengeld angefangen. Also nicht, dass ich jetzt sage, hier, du bekommst jede Woche 2 Euro, sondern immer mal wieder so zwischendurch, wenn sie auch mal mithilft oder so, freiwillig natürlich. Also ich sage jetzt nicht, hier, komm, hilf mit, dann kriegst du 5 Euro oder so. Aber sie spart sich da jetzt immer so ein bisschen Geld zusammen und es ist total süß, wie sie sich freut, wenn sie dann zum Beispiel Geld für einen Toni zusammen hat und dann auch erstmal realisiert, so irgendwann mal, ich weiß, das kommt jetzt noch nicht, aber irgendwann realisiert, hey, ich musste so und so lange sparen, um mir diesen Toni zu kaufen. Ne? Einfach um zu lernen irgendwann, was Geld eigentlich bedeutet. Das habe ich zum Beispiel wirklich nicht so richtig mitbekommen. Also ich würde sagen, ich kann wirklich nicht allzu gut mit Geld umgehen, muss ich ehrlich gestehen. Es wird immer besser und ich bin ja auch erwachsen und schaffe es, mich zu strukturieren. Aber ich bin wirklich ein Rausschmeißer-Mensch, was Geld manchmal angeht. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich irgendwie meinen Kindern das so ein bisschen vermitteln kann, da ein bisschen besser zu schaffen, mit umzugehen als ich.
Ja, ich bin auch nicht die Sparsamkeit in Person. Also ich kann zwar wirtschaften, aber so, dass ich so übelst knausrig bin und so, auch gar nicht. Das haben wir tatsächlich auch. Also meine Mutter hat unserer Großen irgendwann mal so eine Minimaus-Spardose mitgebracht und seitdem zockt die uns immer unsere Cent-Beiträge aus dem Portemonnaie raus.
Ja,
also,
das kenne ich auch.
Klar, so kann man doch anfangen. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt.
Ja.
Aber vielleicht gucken wir mal ins Thema rein. Wir quatschen jetzt hier schon wieder fast 10 Minuten.
Ja, ist doch schön, wir haben uns irgendwie so wenig gehört, Mensch. Irgendwie jetzt die letzten Tage. Viel. Ich habe so wenig von dir gehört, da müssen wir auch mal quatschen. Nee, schlafen, ja.
Ja, aber schlafen. Viel los, ne? Schlafen. Also wir haben gesagt, wir quatschen heute so ein bisschen über die Do's und Don'ts, was das Schlafen angeht. Wir haben es ja, glaube ich, schon öfter gesagt. Ein Punkt, der mir sofort, wenn es Richtung Baby- und Kleinkindschlaf geht, einfällt, ist die Angst vorm Verwöhnen. Dieses tiefsitzende Angstgefühl von Eltern, wenn ich meinem Kind zu viel Nähe gebe, wenn ich mein Kind zu oft in den Schlaf trage, wenn ich mein Kind zu oft kuschle, dann verwöhne ich es, dann gewöhnt es sich dran und mit 25 liegt mein Kind immer noch bei mir auf der Besucherritze. Leute, nein, das wird nicht passieren. Kinder werden irgendwann in die Autonomiephase kommen, das kommen sie ja sehr früh und diese Autonomie wird sich dann immer weiterentwickeln und irgendwann werden eure Kinder sagen, Mama, Papa, geh weg, lass mich in Ruhe, ich will alleine schlafen.
Ich habe ja heute erst so ein schönes Video gepostet, ne? So ein bisschen, was das Thema auffasst, fand ich wirklich eine gute Message dahinter. Weil es ja tatsächlich so ist, dass wir Erwachsenen von uns selber sagen, dass wir es nicht mögen, alleine zu schlafen, dass wir gerne mit unserem Partner zusammen schlafen und so weiter. Und das dann immer im Zusammenhang mit Kindern so verpönt wird. Also es ist so irgendwie total komisch. Ganz am Anfang kommen wir auf die Welt und wir schlafen zusammen. Irgendwann wollen die Eltern dann die Kinder rausbekommen aus dem Elternbett. Das soll lernen, endlich alleine zu schlafen. Und dann im Alter suchen wir uns jemanden, mit dem wir jeden Tag wieder zusammenschlafen. Ja, weil wir sind nun mal der Mensch ist ein Rudeltier, sagt man ja auch so gerne, ne? Wir brauchen einfach unsere Sicherheit von unserem Rudel. Und da will ich gar nichts gegen sagen, dass irgendwann sicherlich mal Schluss ist mit Familienbett, aber auch vom Kind aus. Also irgendwann wird das Kind nicht mehr mit den Eltern zusammen schlafen wollen, spätestens wenn vielleicht auch mal Freunde zu Übernachtungsbesuch sind und aller spätestens, wenn dann auch irgendwie mal Freund oder Freundin zum Übernachten da sein soll. Da will ja dann irgendwann ein Jugendlicher wahrscheinlich nicht mehr sagen, na, ich schlafe noch bei meiner Mama. So.
Also mein großes Kind ist das Kuschelkind schlechthin. Die brauchte immer viel, viel Nähe, viel, viel Körperkontakt. Und mittlerweile liegt es, also wir machen immer noch Einschlafbegleitung. Mittlerweile liegt sie aber abends da. Und wenn ich sie dann so streicheln will, irgendwas kommt, Mama, lass mich. Also auch bei solchen Kindern, irgendwann kommt der Punkt, wo du sie dann einfach in Ruhe lassen sollst. Es ist zwar noch nicht so weit, dass sie irgendwie alleine schlafen will, aber dieser Abnabelungsprozess, das ist einfach Stück weit. Und natürlich, wenn das für die Familie überhaupt nicht passt und die Eltern von Grund auf sagen, ich will das nicht, dann ist das auch okay. Dann ist das eure Familie und eure Entscheidung. Dann sollte man es aber vielleicht so gestalten, dass es für alle angenehm ist.
Man sollte halt nicht so eine große Angst vorm Familienbett haben. Das ist halt so das, was sich Eltern setzen sich unter Druck, weil sie in ihrem Kopf verankert haben, sie müssen dieses Baby jetzt irgendwie ins Beistellbett legen. Die Nächte bei ganz vielen könnten so viel entspannter sein, wenn sie einfach das Familienbett nehmen und das Kind eben nicht versuchen, immer ins Beistellbett zu legen. Aber das ist nun mal ein Lernprozess, den ich auch bei meiner Tochter durchgemacht habe. Ich habe versucht, dieses Kind in dieses Beistellbett zu legen und dann ist die aufgewacht und nach 10 Minuten und wieder nach 10 Minuten, nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde ständig aufgewacht und ich dachte mir, ich werde bekloppt. Und irgendwann ist es aus Versehen tatsächlich mal passiert, was übrigens auch gar nicht schlimm ist, in diesem C-Cuddle-Curl quasi einzuschlafen. Also die Mama liegt wie ein C auf der Seite, Baby liegt so, sage ich mal, in diesem C drin. Und so bin ich eingeschlafen und bin aufgewacht und habe mich total erschrocken, weil ich das erste Mal tatsächlich 2 Stunden am Stück geschlafen hatte, weil das Baby auch 2 Stunden am Stück geschlafen hat, weil ich es überhaupt nicht gemerkt habe. Ich bin einfach eingeschlafen, weil ich so fertig war von diesen Nächten, diesem ständigen Hinlegen. Ey, dann hatte ich ja auch noch so eine Klatsche und bin dann immer auf dem Wickeltisch wickeln gegangen mit diesem Baby, weil Kinderzimmer muss ja auch genutzt werden. Ne? Also nachts Baby wach geworden, ja, wir gehen ins Kinderzimmer, gehen wickeln. Und irgendwann mit zunehmender Erschöpfung habe ich dann angefangen, das Beistellbett als Wickelort einfach zu nehmen. Habe da Windeln gelagert, Feuchttücher gelagert, Trinken gelagert und habe dann immer im Liegen gestillt und so zumindest ein bisschen erholsamere Nächte gehabt, auch wenn meine Tochter wirklich eine ganz schreckliche Schläferin war. Also es war wirklich ganz schlimm. Auch sie hat, Fun Fact übrigens, mit 14 Monaten oder so durchgeschlafen, als ich dann keine Milch mehr hatte. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ja,
das sage ich jetzt im Namen aller Eltern, deren Kinder so schnell nicht durchschlafen. Entschuldigung, das weiter.
Ich hätte es nie gedacht. Also meine Tochter wirklich war der Inbegriff von schlecht schlafen. Und dann bin ich ja wieder schwanger geworden und so ab der 13. Woche, nee, da war sie älter, sie war anderthalb, aber ist ja auch egal. So ab der 13. Woche ungefähr hatte ich keine Milch mehr vom Gefühl. Ja, weil es hat auch wehgetan mit dem Stillen. Ich hatte das Gefühl, sie schluckt nicht mehr. Es war einfach ein bisschen unangenehm auch. Zack, durchgeschlafen. Ja, das ist tatsächlich ganz funny, wo man mal wieder merkt, dass Stillen und Schlafen doch irgendwie einen Zusammenhang hat. Und da würde mich mal interessieren, was ist denn jetzt mit deinem abgestillten Kleinkind? Wie läuft's da mit dem Schlafen? Ist es jetzt eine Verbesserung zu sehen?
Oh, ich traue es mir gar nicht zu sagen, weil ich jetzt natürlich keinen in die Richtung lenken möchte, still ab, dann schläft dein Kind durch. Also vorher nochmal, abstillen ist keine Durchschlafgarantie. Es kann sein, dass die Nächte besser werden, aber kann sein, dass es auch genauso weiterläuft. Aber, also, ich hatte total Schiss vor dem nächtlichen Abstillen, weil ich dachte, Gott, das wird eine übelste Katastrophe. Und dann waren wir jetzt vor 2 Wochen alle krank. Mein Mann war mit zu Hause. Und dann dachte ich mir, okay, das nutzt du jetzt, weil dann kannst du morgen ein bisschen länger pennen, etc. pp. So, und dann der erste Abend war eine Katastrophe. Also, er hat wirklich geweint, er fand das total blöd, er hat die Welt nicht verstanden. Ich habe dann eine Runde mitgeweint. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte den Eindruck, ihm ging es danach besser, als er gemerkt hat, dass ich auch traurig bin, dass mir das auch weh tut, dass mir das auch leid tut. Und dann hatten wir beide eine Runde geweint und dann ist er irgendwann bei mir im Arm eingeschlafen. Ab dann war Ruhe. Der hat nicht wieder danach gefragt. Und er schläft, es hat noch 2, 3 Nächte gedauert und seitdem schläft er im Grunde fast durch. Also er wird mal kurz wach, kuschelt sich an meine Seite und schläft dann weiter.
Ja,
klar. Bei uns hat es funktioniert, ne? Aber trotzdem, das heißt nicht, dass es bei euch auch funktioniert. Darum nehmt es nicht so als Pauschalrezept.
Ich habe heute auch wieder eine Nachricht bekommen von einer Mama, da hatten wir eine Beratung letzte Woche gehabt und da ging es auch ums Thema Schlafen, irgendwie gefühlt 100-mal wach werden, ja. Ich weiß gar nicht, ich müsste noch mal gucken, wie alt das Kind war. Ich glaube so 8, 9 Monate alt. Und da ging es also quasi im Endeffekt auch darum, das nächtliche Stillen zu reduzieren. Und sie hat mir geschrieben, dass die erste Nacht totaler Horror war und ganz, ganz schlimm. Und es wurde dann ab der 2. Nacht aber schon etwas besser und dann in der 3. Nacht hat schon das Kind 3,5 Stunden am Stück geschlafen, was bei denen ein totaler Erfolg war. Ich will einfach nur sagen, es geht gar nicht darum, in der Schlafberatung immer zu schaffen, dass das Kind von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens durchschläft, ja. Durchschlafen ist ja 4 bis 6 Stunden, ne, am Stück schlafen. Und man muss sagen, schon wenn man irgendwie nur von 20 Mal auf 2 Mal die Nacht ist halt schon total erholsam. Auch meine Kinder, ich sage, sie schlafen durch, aber sie werden manchmal nachts wach und machen irgendwie ein Geräusch oder fragen auch mal Mama so. Und dann braucht man halt bloß kurz den Rücken streicheln oder irgendwie mal die Hand geben und halt zeigen, hey, ich bin da, alles ist gut. Und zack, wird weitergeschlafen.
Ach echt, deine Kinder geben sich mit sowas zufrieden? Ich habe da ein Kind, was quasi mich reinkriecht.
Nee, ach, das geht bei uns tatsächlich. Das geht. Also mittlerweile, und das ist zum Beispiel auch dieser interessante Schritt dahinter, wie man sieht, wie immer weniger Einschlafbegleitung nötig ist, bis hin es irgendwann kommen wird, dass das Kind alleine schläft. Also bei meiner Tochter war es ja auch so, ganz klassisch Einschlafstillen. Auch als ich schwanger war und keine Milch mehr hatte, hat sie trocken gestillt in den Schlaf. Das konnte aber durchaus auch mal eine Stunde dauern, ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, noch ein Hörspiel zu integrieren. Erst mit Aumio, dann Tonibox. Sie hat sich dann den Toni selbst ausgesucht. Wir haben immer mal wieder hin und her geswitcht. Und dann irgendwann, als mein Sohn dann auf der Welt war, hatte ich regelmäßig Kreislaufzusammenbrüche, als ich einschlafgestillt habe. Also mir ging es irgendwie, also jedes Mal, wenn der Milchspendereflex eingesetzt hat, hatte ich wirklich so einen richtigen Shutdown. Ich kann es dir gar nicht erklären. Mich würde bis heute mal interessieren, wodurch das kam, denn wir wissen beide, Stillen zehrt die Mutter ja nicht in dem Sinne aus. 500 Kalorien mehr werden verbrannt. Ich habe auch immer gut gegessen. Aber das Einschlafstillen hat meinen Körper aus irgendeinem Grund total fertig gemacht. Weil ich hatte links immer die Große und rechts das Baby, also den Kleinen damals. Und habe beide Kinder gleichzeitig quasi gestillt. Und so nach 4, 5 Nächten oder 4, 5 Mal habe ich gesagt, ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin fertig mit den Nerven. Und habe dann immer erst einen von beiden ins Bett gebracht, bis hin, dass ich dann gesagt habe, ich möchte ja meine Tochter abstillen, was ich bis zum 3. Geburtstag dann geschafft hatte. Dann war es noch mit sehr viel Streicheln und Kuscheln verbunden und ganz viel Interaktion, bis sie eingeschlafen ist. Und heute, sie wird 5, ist es, Mama, gib mir deine Hand, wir machen Tonibox an, ich reich ihr die Hand und das war's. Sie schläft ein.
Ja, bei sowas kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen psychisch ist, dass man halt dann auch irgendwann diesen Abnabelungsprozess hat, der auch instinktiv ein Stück weit von der Mutter ausgeht. Das ist vielleicht auch damit
auf jeden
zusammenhängt.
Fall, das kann auch sein. Das ist auch immer das, ich habe heute drüber nachgedacht, weil ich irgendwie gefragt wurde, irgendjemand, jetzt geht es ein bisschen in die Richtung Stillen, aber ist trotzdem vielleicht ganz interessant, weil ich von jemandem gefragt wurde, hey, sag mal, wie kann es denn sein, dass manche sich so extrem hungrig immer fühlen und so extrem ausgelaugt vom Stillen und so extrem müde sind? Das hat halt nichts mit dem Milchbilden zu tun oder mit dem Stillen an sich, sondern an der Gesamtheit. Dieses, ich bin plötzlich Mutter, ich habe plötzlich viele Aufgaben, ich habe Schlafmangel, ich habe weniger Zeit, ein Baby, ne, das ist auch alles hier oben, das ist alles auch ein bisschen kopfbedingt natürlich. Es ist nicht so, dass ihr so viel Kalorien verbrennt, dass ihr plötzlich 5 Mahlzeiten mehr braucht. Das ist eine psychische Sache, die wir nicht runterspielen. Ne? Das ist total, total normal und das ist auch ein Gefühl, was aber nicht überhand nehmen sollte. Ja, also deswegen der Punkt, den ich einfach bringen will, ist, irgendwann wird das Kind weniger Begleitung brauchen. Und irgendwann wird es auch alleine einschlafen. Bei uns ist es tatsächlich auch schon 2, 3 Mal vorgekommen, dass meine Tochter alleine eingeschlafen ist. Aber im Großen und Ganzen reiche ich ihr die Hand. Und mein Gott, ja, ich meine, sie wird 5. Und irgendwann ist sie 10, 11, 12, 15, 16 Jahre alt. Da werde ich das vielleicht auch vermissen, dass ich ihr die Hand gereicht habe und genau das gemeinsame Schlafen. Also ich kann es mir momentan irgendwie auch gar nicht vorstellen. Sie hat bis jetzt noch keine Nacht in ihrem Bett geschafft. Wir haben es ein paar Mal, als ich es freiwillig gesagt habe, probiert, aber irgendwann in der Nacht kam sie dann und ich war dann auch immer ganz froh, als sie wieder neben mir lag irgendwie, weil für mich ist es irgendwie ein komisches Gefühl, einfach, dass dieses Kind in einem ganz anderen Zimmer schläft. Ich kann es gar nicht erklären. Das ist ganz komisch.
Ja, geht mir aber auch so. Was mir noch so einfällt, wenn es so ein bisschen, wenn wir so Richtung Do's und Don'ts der Schlaf-, Baby- und Kleinkindschlaf gucken, oder was auch ganz oft in Beratung einfach ein Fall ist, dass Schlafbedürfnisse oder der Schlafbedarf von Kindern einfach krass überschätzt wird. Das fällt mir immer wieder ganz oft auf, dass man halt, das Kind macht einmal oder reibt sich einmal die Augen, oh Gott, Kind ist müde, sofort hinlegen. Und damit kann man sich halt ganz schnell mal echt ein Ei legen. Weil das kann halt dazu führen, dass sich die Schlafenszeiten so krass verschieben, dass man dann richtig Probleme hat. Ich habe das
Ja.
tatsächlich selber gehabt, bei meinem großen Kind, als ich noch absolut gar keinen Plan hatte. Hab sie 16:30 zum Mittagsschlaf, also sie hat bis um 5 Mittagsschlaf gemacht. Und dann habe ich mich gewundert, dass mein Kind um 8 nicht ins Bett gehen wollte. Ja,
Ja, das erlebe ich
naja.
so häufig. Das
Das
ist
ist
einer der
absolut.
typischsten Beratungen, ne? Also es ist bei mir wirklich einer der typischsten Beratungen. Und die sind immer auch, das finde ich immer so süß, ja? Das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint. Ich finde das so süß, wie schockiert die mich dann immer angucken, wenn ich sage, ja, das ist einfach ein bisschen zu viel Schlaf. So. Also ich habe gesagt, euer Kind kann nicht irgendwie bis 18 Uhr einen Mittagsschlaf machen und dann halt 20 Uhr wieder ins Bett gehen. Ja, wirklich? So, weißt du, so fast so 10, 11 Monate alte Kinder, die dann noch dreimal am Tag schlafen. Was? Ich habe gesagt, ja. Also es gibt viele Kinder mit einem Jahr, die sogar nur noch Mittagsschlaf machen. Und hier gesagt, das ist natürlich total individuell. Aber ganz, ganz viele Kinder so um den ersten Geburtstag herum stellen sich eigentlich um auf ein Schläfchen. Und dann weiß ich immer schon, wenn ich mir Schlafprotokolle angucke und sehe irgendwie, das ist ein Kind, was irgendwie noch drei Schläfchen macht, dann weiß ich immer schon, naja, das wird wohl ein bisschen zu viel sein. Und das hat auch Auswirkungen auf die Nächte, denn ein Kind hat einen Schlafbedarf in 24 Stunden. Wenn er zum Beispiel bei 12 Stunden liegt und das Kind schläft aber schon drei davon am Tag, dann sind halt für die Nacht nur noch 9 Stunden übrig. Und der Schlafdruck ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, um gut zu schlafen. Das heißt, Schlafdruck heißt einfach, dass quasi der Melatoninspiegel so hoch ist, dass wir gut einschlafen und weiterschlafen können und der Cortisolspiegel gesunken ist quasi und dann haben wir genug Schlafdruck. Wir sind einfach müde genug, um einzuschlafen.
Ja, das ist ganz oft ein Problem. Und ich hatte, also bei uns hat sich das dann nicht nur geäußert, dass sie halt relativ lange gebraucht hat zum Einschlafen, sondern auch in nächtlichen Wachphasen. Das ist ja das Nächste dann. Und ich
Ja.
war dann, das war so in dem Zeitraum, ich war hochschwanger mit einem zweiten Kind und ich saß dann nachts im Bett und dachte mir so, Scheiße, wie soll das werden, wenn ich da noch ein Baby habe? Verdammte
Ja.
Hacke. Also ich habe mir echt eine Platte gemacht vor mir und das war so schrecklich. Und im
Ja.
Endeffekt hat sich dann alles selbst ergeben, weil mit der Geburt des Kleinkindes hat dann das große Kind gesagt, Mama, Mittagsschlaf, den kannst du dir sonst so entstecken, mache ich nicht mehr. Und schwupp, waren alle Probleme gelöst.
Ja.
Die Kita hasst uns zwar nach wie vor ein bisschen dafür, dass unser Kind mittags nicht mehr schläft, aber das ist auch so ein krasses Thema, ey, was wir immer wieder haben. Dieser Mittagsschlaf in der Kita,
Soll
den
ich dir mal was
habt
dazu
ihr ja
erzählen?
nicht. Ja, erzähl mal.
Was ganz interessant ist, bei uns haben die das Kita-Konzept geändert, Richtung bedürfnisorientiert, nochmal mehr. Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen, die Kinder sollen selbst ihre Bedürfnisse wahrnehmen und das betrifft auch den Mittagsschlaf. Das heißt, das Kind wird jetzt gefragt, möchtest du schlafen? Und dann sagt das Kind ja, dann darf es schlafen oder kann schlafen gehen. Wenn es sagt nein, dann muss es sich auch gar nicht erst bettfertig machen und sich hinlegen oder so, ne? Also das Kind sagt nein, dann gehen die halt meistens auch schon mal raus oder so, damit die anderen Kinder nicht gestört sind. Ja, und das ist für mich total geil, weil meine Tochter macht keinen Mittagsschlaf mehr und andere Eltern regen sich darüber natürlich total auf, nämlich die Eltern, wo die Kinder noch Mittagsschlaf brauchen. Dass nämlich die Kinder dann am Nachmittag natürlich total ungenießbar sind, weil welches Kind sagt schon, ja, ich möchte Mittagsschlaf machen, wenn es doch die Wahl hat zu spielen. So, also für mich ist es total toll, sage ich mal, aber für andere Eltern anscheinend nicht. Ich bin mal gespannt, wie es dahingehend weitergeht und wie das in Zukunft gelöst wird. Den Ansatz finde ich aber eigentlich okay und gut.
Ich glaube, ich muss umziehen. Ich muss doch zu dir ziehen. Den Ansatz finde ich nämlich echt richtig cool. Aber ich muss dazu
Ja.
sagen, mein kleines Kind ist tatsächlich so ein Kandidat. Also, wenn der
Meine
müde ist, der
auch. Ja,
sagt dann
meine
Mama
auch.
schlafen. Der fordert
Ja.
sich das ein, dass der knallhart.
Ja,
Finde ich auch
meine auch.
absolut richtig so. Ja. Sind vielleicht dann auch, wenn man denen frühzeitig hilft, Gefühle, Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen, ist vielleicht dann auch so ein Anreiz für
Ja.
die, das selber durchzusetzen.
Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich Kinder sind. Also meine Tochter, die wäre auf Biegen und Brechen niemals, also die hat ja schon mit 2 keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, weil wir sie einfach nicht mehr dazu bekommen haben. Teilweise 1,5 Stunden hat das gedauert, bis sie überhaupt dann mal 10 Minuten geschlafen hat. Und mein Sohn, der wird jetzt, also der ist 2,5 und der braucht den Mittagsschlaf noch so sehr. Der fordert sich den auch ein, der sagt auch Mittagsschlaf machen, ich bin müde, sagt er schon von ganz alleine. Und das finde ich auch total krass, dass das halt auch so ein Unterschied ist zu der Großen. Also die hätte das nie gesagt.
Ja, ich finde das auch so geil. Also bei dem Kleinen, ich habe den ja sonst in Schlaf gestillt. Und das war dann, wie gesagt, der eine Abend, der war super schwierig. Und dann ab dem nächsten Abend hat er sich einfach bei mir auf den Bauch gelegt und hat er gepennt. Innerhalb von einer Viertelstunde
Ja.
weg. Also, das ist auch so ein Punkt, den ich auch immer ganz wichtig finde. Kinder sind so kompetent. Kinder sind so krass anpassungsfähig. Man kann da auch einfach mal ein bisschen Vertrauen in das Kind haben, dass sich das einfach dieser neuen Situation anpassen kann. Solange man
Ja.
da ist und das Kind einfach auch begleitet und dem Sicherheit und Nähe gibt, dann darf man den Kindern auch sowas mal zumuten und zutrauen. Weil viele auch gerade in dieser bedürfnisorientierten Szene haben ja dann total Angst, oh mein Gott, ich überfordere mein Kind, das ist zu viel für mein Kind. Mein Kind darf nicht weinen, mein Kind darf die Gefühle nicht so ausleben. Doch, genau das darf es. Und solange du dabei bist, ist sowas auch okay.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch immer total spannend, muss man einfach sagen. Ich hatte die Situation letztens erst wieder gehabt, dass meine Große gesagt hat, Mama, ich war jetzt richtig wütend. Und das fand ich so toll. Ich habe mich gefreut wie ein Keks. Ich habe fast geweint, weil ich das so schön fand, dass sie das benennen konnte, dass sie einfach gesagt hat, Mama, ich war jetzt wirklich wütend. Und da habe ich auch gesagt, das ist okay, das ist toll, dass du mir das sagen konntest. Und auch der Kleine, 2,5, der hat letztens gesagt, ich bin traurig. Das ist auch richtig süß. Da hatte er irgendwie auch, ich glaube, es ging irgendwie um ein Spielzeug. Also es war jetzt nichts dramatisch Trauriges, aber er konnte zumindest beziffern, dass er traurig ist. Und das ist einfach so, so spannend zu sehen, wenn man einfach merkt, wie die Kinder Gefühle benennen können und das machen können, Sachen, die Erwachsene bis heute ganz häufig nicht können, nicht ihre Gefühle benennen können und ihre Gefühle richtig einordnen können. Das ist einfach spannend, wenn man das bei unseren Kindern einfach so anders sieht. Wir haben es auch schon mal in einer Folge angesprochen. Ich glaube, zur Folge Einschlafbegleitung und sowas auch schon mal. Aber Leute, ey, wirklich, dieser Druck, die Kinder zu früh ins Bett zu bringen, das ist für mich ein absolutes Don't, ne? Also, ich finde das ganz, ganz schlimm, wie sich unter Druck gesetzt wird, dass das Kind zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen muss, weil es geht ja irgendwie jeden Tag zu dieser Uhrzeit ins Bett und es ist ganz, ganz wichtig, dass es zu dieser Uhrzeit ins Bett geht und so weiter. Achtet auf den Schlafbedarf. Auch wieder da, es ist so wichtig und für eine gute und entspannte Einschlafbegleitung, dass man einfach sein Kind wahrnimmt. Müdigkeitsanzeichen. Und das muss nicht jeden Tag um 19 Uhr sein. Ja, es kann auch mal ein Tag 20 Uhr sein, es kann auch mal ein Tag erst 20:30 sein. Der größte Druck und Stress entsteht dahinter, dass Kinder einfach zu früh ins Bett gebracht werden. Und dann ist nämlich der Fall, dass die Einschlafbegleitung 2 Stunden dauert, weil das Kind nicht müde genug war. Und auch hier, nach einer gewissen Zeit, darf man eine Einschlafbegleitung auch mal in Anführungszeichen abbrechen. Ja, weil wenn ich immer unentspannter werde und dann irgendwie total gestresst bin, Mensch, jetzt schlaf doch mal ein. Das Kind ist eigentlich gar nicht müde und turnt da rum. Das bringt uns auch nichts. Da gibt es keine feste Zeit, in der man abbrechen sollte, ne? Weil es gibt ja auch sowas wie eine 20-20-Regel. Keine Ahnung, Regeln sind immer Kacke, wenn es ums Schlafen geht. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das erinnert mich an diese Regel. An diese Regel, diese Frau, die mir erklären wollte, dass ich irgendeine bestimmte Regel nicht kenne, diese 45-Minuten-Regel oder so, und deswegen ja eine schlechte Schlafberaterin bin. Oh,
Bist du
ja,
ja
da
auch,
habe ich mich
Mensch.
jetzt gleich. Oh, krass, ey, das war so heftig. Das Jugendamt hat sich übrigens immer noch nicht gemeldet bei mir. So
Oh
Mist.
ja, also das ist auch so ein Punkt, der mich immer krass annervt. Also wenn du irgendwo was zu Kindern machst, es kommt über kurz oder lang,
Ja.
ja, dich melde ich im Jugendamt. Wo ich dann immer
Ja.
denke, ey Leute, was soll denn das Jugendamt machen? Das würde höchstens kommen, wenn Klein Jessie der Meinung wäre, sie müsste ihre Kinder durch den Mangel drehen. Tut sie
Ja.
natürlich nicht, also bitte lasst sie in Ruhe. Aber
Ja, es ist
dieses
wirklich,
Drohen, das ist so sinnlos, Leute.
ja,
Ehrlich,
es ist auch,
keiner zwingt euch, unsere Tipps
ja,
umzusetzen.
ist so.
Das hier ist,
Aber es
wie
fühlen
sagt
sich
man so
dadurch
schön,
manche so getriggert.
ja, das ist hier wie ein Buffet. Das, was dir gefällt, nimmst du mit und das, was dir nicht gefällt, lässt du liegen. Ganz einfache Kiste.
Den merke ich mir für mein nächstes Video, was ich zu diesem Thema mache. Ja, 2020-Regel wollte ich nämlich eigentlich sagen, das ist irgendwie so eine Regel, dass man eine Einschlafbegleitung anfängt. Wenn das Kind nach 20 Minuten nicht eingeschlafen ist, dann spielt man nochmal 20 Minuten im Dunkeln und versucht das dann nochmal 20 Minuten. Und das ist halt totaler Schwachsinn, weil eine normale Einschlafbegleitung dauert halt schon zwischen 15 und 30 Minuten oder so in dem Dreh. Und was ist schon normal und unnormal? Das kann tagesabhängig einfach auch mal 40, 50 Minuten dauern. Wir schlafen auch nicht jeden Tag schnell ein. Gestern zum Beispiel, ich konnte gestern gar nicht einpennen. Ich wollte eigentlich schlafen und dann bin ich nochmal aufgestanden und bin nochmal rausgegangen auf die Couch und ich konnte einfach nicht einschlafen. So. Und ich bin erwachsen, das akzeptiert jeder. Ich könnte auch erst 3 Uhr nachts ins Bett gehen, würde gar keine Sau interessieren. Aber bei Kindern, das muss. Das heißt, es kann phasenweise mal sein, man kann die Einschlafbegleitung abbrechen, gar keine Frage. Wenn es sich für einen gerade richtig anfühlt, einfach noch mal ein paar Minuten abzuwarten, macht das. Aber nicht nach einer festen Zeit so, oh, jetzt hat's nicht geklappt, jetzt breche ich das ab. Ne? Weil vielleicht wäre das Kind nach 22 Minuten eingeschlafen und ich habe nach 20 Minuten abgebrochen zum Beispiel. Und ja. Deswegen arbeiten wir nie nach festen Regeln. Deswegen hat mich diese scheiß 45-Minuten-Regel einen Dreck interessiert. Ich arbeite nicht mit Regeln oder irgendwelchen festen Sachen. Trotzdem muss ich sagen, die wird wahrscheinlich unseren Podcast nicht hören, es hat mich zum ersten Mal beschäftigt. Also ich lasse Social Media echt doll von mir weg und man kann wirklich viele Sachen zu mir sagen, bei denen ich echt entspannt bleibe und mir denke, ja komm, laber doch. Aber das hat mich zum ersten Mal wirklich beschäftigt und dann auch wach gehalten. Also es war an einem Abend ja gewesen und ich wollte eigentlich schlafen und habe nochmal durch TikTok gescrollt und das hat mich zum ersten Mal irgendwie richtig beschäftigt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich werde es mir selbst nicht beantworten können, aber es hat mich wirklich beschäftigt, weil ich mir so denke, ey, weißt du, ich gebe mir jeden Tag so viel Mühe mit meinem Content. Ich reiß mir den Arsch auf. Wir reißen uns den Arsch auf. Wir machen hier Podcasts. Und ja, mittlerweile kriege ich ein bisschen Geld von TikTok, aber trotzdem am Ende des Tages muss der Konsumierer dafür nichts bezahlen. Nichts. Und dann dafür auch noch angeschissen zu werden, da bin ich einfach so stinksauer drüber, das kann mir gar keiner erklären, wie sauer ich da bin. Genau, das hat mich zum ersten Mal wirklich beschäftigt und das hat mich selbst auch so wütend gemacht, weil ich dachte, ich dieser Person wollte ich gar nicht die Genugtuung geben. Sie weiß es ja auch nicht, dass es mich beschäftigt hat, aber ich wollte eigentlich dieser Person will ich ja nicht die Genugtuung geben, dass es mich beschäftigt, aber hat es. Es hat mich beschäftigt, weil ich so sauer war darüber, dass man einfach, wie gesagt, diesen kostenlosen Content abliefert, Leuten damit hilft, kostenlos, ja. Klar, am Ende des Tages mache ich es als Marketing für mich, dass Leute dann auch Beratungen bei mir buchen. Das ist doch total logisch. Natürlich mache ich das nicht nur aus Nächstenliebe. Aber die können das alles kostenlos konsumieren und dafür werde ich dann noch angeschissen. Vor allen Dingen, ich mache alles und du weißt es selbst, wir sind beim BFB-Institut so ausgebildet, dass wir uns an wirklich, wirklich Standards halten, ne? An Studien, an Wissenschaft, an Sachen, die offiziell sind. Man kann mir nichts. Man kann mir nichts, so gerne man es will, man kann mir einfach nichts. Und das ist halt das, was mich dahinter noch viel mehr ärgert. Und ja, sauer war ich da.
Ja, das kann ich aber auch ein Stück weit verstehen. Also das ist so ein bisschen wie, ich reiche dir die Hand, ich helfe dir und du haust mir dafür noch einen in die Fresse. Ja. Naja. Aber solche Trolle wirst du halt überall finden. Und ich bin halt echt immer so ein bisschen der Typ, don't feed the troll, aber...
Ja. Ich verstehe das total, aber am Ende des Tages muss man sagen, ihr Hater, Hater sind ja auch wirklich was einem auch irgendwie ein bisschen Reichweite bringt. Die viralsten Videos sind häufig die, wo du einfach auch immer ein paar blöde Kommentare drunter findest. Bei dir nicht, ne? Du hattest jetzt so ein paar Videos, die echt richtig gut waren und wo du auch wenig hattest. Aber ich muss sagen, im Allgemeinen erreicht uns ja noch im Verhältnis zu anderen wenig Hate. Also
ich polarisiere wenn ich halt nicht so wie du, weil ich ein netter Mensch bin. Nicht so wie du. Ja. Nein, Spaß beiseite. Nein, es ist halt tatsächlich so. Ich polarisiere einfach nicht so, weil ich ein anderer Typ bin. Das ist ja aber vollkommen fein. Du bist halt so ein bisschen mehr dieser, ich hau dir jetzt die Kacke in die Fresse und du musst das jetzt schlucken. Und so bin ich halt nicht. Damit erreichst du natürlich mehr, aber damit erreichst du halt auch mehr Hass. Ist jetzt.
Ja, aber so bin ich halt auch in meinem echten Leben. ist halt
ich weiß.
ja, ich bin auch so in meinem echten Leben und ich weiß, dass ich, also gerade, ich glaube, gerade sehr introvertierte Menschen kommen mit mir nicht so gut klar. Ist einfach so. Menschen, die so wirklich ganz, ganz doll in sich gekehrt introvertiert sind, denen bin ich oft ein bisschen zu viel. Aber das ist auch okay, man muss nicht mit jedem Menschen klarkommen. Und das ist halt der Punkt, den ich nicht verstehe. Guck einfach nicht meine Videos, wenn du mich nicht magst. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber um jetzt mal den Bogen zum Schlafen zu ziehen. Keine festen Regeln. Ja, das ist auch der Grund, nochmal hier zu sagen, warum ich die Napper-App kritisiert habe. Ich weiß, da haben ganz viele drunter geschrieben, das hat mir geholfen, das ist super, es hat gestimmt. Aber das ist halt berechnet nach festen Regeln und Strukturen, wie das Kind schlafen soll. Und das funktioniert nicht bei allen. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert spätestens nach 2 Monaten nicht mehr. Und dann sitzen die trotzdem bei mir. Also weißt du, was ich meine? Es ist halt so, dass es vielleicht auch mal für einen kurzen Zeitraum funktionieren mag. Aber wie soll eine App wissen, wie sich der Schlafbedarf deines Kindes ändert? Das geht nicht. Das geht nicht. Das wird nie passieren, denn Schlafbedarf ist individuell. Nicht jedes Kind ändert mit 8 Monaten seinen Schlafbedarf, auch wenn es von vielen anderen Schlafcoaches, um da jetzt nochmal den Hammer zu nehmen und raufzuhauen, das wird von vielen anderen Schlafcoaches so behauptet, warum dann ja auch die 8-Monats-Schlafregression zustande kommt, dass mit 8 Monaten zum Beispiel der Schlafbedarf geändert wird. Das geht einfach nicht. Jedes Kind ist anders, jedes Kind ist individuell und deswegen wird eine App das nie in dem Maße abbilden können. Und diese App lässt Babys zu lange schlafen. Also wirklich, was ich da erlebe an Schlafenszeiten, wo die App dann irgendwie sagt, bei fast einjährigen Kindern, die sollen von 17 bis 18 Uhr nochmal schlafen, wo ich mir denke, was? Auf gar keinen Fall, da beginnt schon fast der Nachtschlaf. Also es ist wirklich schwierig und um so ein bisschen den Überblick zu haben, okay, aber auch da, das setzt halt unnötig unter Druck, das aufzuschreiben, so mit dem ganzen
Ja,
Schlafen.
vor allem, du, das ist ja dann auch so, diese App sagt dir, leg dein Kind hin und es funktioniert vielleicht in dem Moment nicht. Das macht dich auch übelst gaga. Also ich bin auch überhaupt kein Fan von, ich kann auch immer nur sagen, beobachte dein Kind zeigt dir im Grunde genau, wann es müde ist. Man muss, klar, am Anfang muss man lernen, einfach sein Kind zu deuten. Man muss sich erstmal kennenlernen, man muss sich erstmal eingrooven. Aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sein Kind beobachtet, dann sieht man irgendwann, wann das Kind müde ist. Und dann ist das auch kein Problem mehr. Und irgendwann kommen sie auch in dem Alter, da können sie sagen, müde. Also, in der Regel.
Genau.
Und ich bin zum Beispiel auch ein absoluter Fan davon, aus Situationen rauszugehen, wenn ich merke, dass mich das total stresst. Wenn ich merke, ich fange an, hoch zu kochen, dann gehe ich aus der Situation raus und setze dann später nochmal an. Ich finde das auch absolut kein Drama. Also absolut nicht schlimm. Das ist genauso, wie wenn wir sagen, eine Veränderung beim Schlaf. Wenn man merkt, es wird too much, man kann das nicht mehr handeln, es regt einen selber auf, das Kind kann damit nicht umgehen, dann lässt man es. Dann geht man aus dieser Situation raus und probiert es ein anderes Mal nochmal. Das ist ja genau das. Das ist bedürfnisorientiert. Die Bedürfnisse des Kindes und seine eigenen zu erkennen und dementsprechend zu handeln.
Ja, genau. Und das darf man halt auch immer nicht vergessen, ne? Auch wenn es jetzt um Thema Schlafveränderung geht, wenn man zum Beispiel Sachen verändert mit Eltern im Bereich Schlaf, wie zum Beispiel nächtliche Stillen reduzieren und so weiter, das wird halt beim Kind auch auf Gefühle stoßen. Ja, wir brauchen hier gar nicht davon reden, dass man bei bedürfnisorientiert immer verhindert, dass das Kind weint, zum Beispiel. Darum geht es einfach nicht. Es geht nicht darum, immer zu verhindern, dass das Kind weint. Es geht darum, das Kind zu begleiten, da zu sein, Bedürfnisse zu erfüllen und dem Kind beizubringen, dass es Bedürfnisse auch anders erfüllen kann. Ein Kind wird niemals hungrig und durstig gelassen, ja? Aber zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe und so weiter, das kann ich auch anders erfüllen als durch Stillen. Ist einfach so, auch wenn viele andere Stillberaterinnen das nicht wahrhaben wollen. Es steckt ein Bedürfnis hinter dem Stillen, was man theoretisch auch auf eine andere Weise erfüllen kann. Und das ist das, was man sich ja zunutze macht bei nächtlichem Verändern der Schlafsituation oder der Stillsituation. Denn es wird auf Protest stoßen. Das Kind wird weinen, wahrscheinlich. Und das wird es nicht sofort toll finden. Aber das ist auch völlig okay. Ein Kind darf ja Gefühle zeigen und dann bin ich da für das Kind und nehme die Gefühle wahr. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man, egal was man macht, egal was man verändern will, sich immer sicher ist in dem, was man tun möchte.
Vielleicht kann man nochmal so einen Schwung machen Richtung Schlafen bei einer anderen Bezugsperson. Das ist ja auch immer so ein Thema, was viele total fertig macht. Also diejenigen, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, dass ich das Problem zum Beispiel auch habe, dass meine Kinder, wenn ich da bin, einfach mich bevorzugen und dann meinen Mann abtraben lassen. Ist halt so, kann man nicht ändern. Aber da ist halt der Punkt, wenn du an erster Stelle steht, dass eine gute Beziehung zwischen der Person, die das Kind in den Schlaf begleiten soll, und dem Kind existiert. Das ist Numero uno. Das ist das Fundament. Und wenn das fest ist, wenn das steht, dann klappt auch alles andere. Man braucht dann auch nicht, da muss man individuell gucken. Es gibt Kinder, die brauchen da so ein bisschen eine Vorbereitungszeit, ein langsames Rantasten, langsames Ranführen. Gerade so die vielleicht so ein bisschen sensibler sind. Aber es gibt auch ganz viele Kinder, die ultra gut damit umgehen, wenn man sagt, Sprung ins kalte Wasser, das Fundament steht, das Fundament ist sicher. Macht einfach mal, ihr schafft das. Der Papa schafft das oder die Oma schafft das oder wer auch immer. Und das Kind ist kompetent. Auch das schafft es, mit dieser Situation umzugehen. Und manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen und sagen,
Ja.
hier ist alles safe, das Fundament hält auch diesen Sturm aus.
Ja. Also ich bin eigentlich fast immer fürs kalte Wasser. Sage ich dir, wie es ist, ich bin immer fürs kalte Wasser. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht mehr zurückkommen kann. So, ja, sondern ich bin immer dafür, dass wenn versucht wird, dass der Papa ins Bett bringen will, die Mutter geht. Bei uns ist es bis heute so. Bis heute, meine Tochter wird 5, mein Sohn ist 2,5. Wenn ich zu Hause bin, bevorzugen die mich beim Einschlafen. Ich gehe montags und freitags zum Volleyball. Das sind also schon mal die 2 Tage, in denen ich für mich Zeit habe und in denen ich auf jeden Fall nicht ins Bett bringe und dann halt manchmal noch so zwischendurch. Aber es funktioniert wunderbar. Und ich habe damals auch, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, Mensch, wir erzählen ja alle doppelt, egal, egal. es ist einfach so, dass ich, als mein Sohn so 13 Monate alt war, wollte ich unbedingt mal wieder feiern gehen. Ja, weil ich hatte ja meine Tochter und dann war ich schwanger. Dann irgendwie die ganze Zeit, ich wollte einfach mal weggehen. Und mein Mann hat zu mir gesagt, pass auf, du gehst hier ja nur in die Dorfdisse sozusagen. Ja, wenn irgendwas ist, dann rufe ich dich halt an, dann kommst du nach Hause. So. Also ich einfach losgegangen und siehe da, es hat funktioniert. Im Nachhinein hat er gesagt, ja, er war in der Nacht zweimal wach und ja, er hat zweimal 5 Minuten geweint nach Mama. Aber da braucht man sich nicht schlecht fühlen. Ich war nicht da, okay, aber er war bei Papa, zu dem ich weiß, dass er zu Papa eine sichere Beziehung hat, dass Papa für ihn auch eine sichere Bezugsperson ist. Und der konnte ihn dann auch beruhigen. Klar, im ersten Moment war das nicht das, was er wollte. Aber da sind wir wieder beim Thema, ich muss nicht bedingungslos jedes Bedürfnis genauso erfüllen, wie das Kind das gerade will. Ich muss Bedürfnisse erfüllen, ich muss Bedürfnisse wahrnehmen, aber dann muss das Kind halt verstehen, dass Mama jetzt nicht da ist und das jetzt der Papa macht. Und wir reden hier von schon, würde ich sagen, älteren Babys oder auch Kleinkindern. Ja, natürlich mit 2 Monaten, bei einem 2 Monate alten Baby, wo die Ernährung auch einfach noch über Muttermilch hauptsächlich dann vielleicht kommt. Ne? Also wir nehmen jetzt mal kurz das Flaschegeben aus. Das nehmen wir mal jetzt raus aus diesem ganzen Schlafthema, auch wenn es gar nicht bedeutet, dass Flaschenkinder unbedingt immer beim Papa schlafen. Also es gibt auch genauso Flascheneltern, die das Problem haben, dass das Kind nicht woanders schlafen will. Aber häufiger kennt man es natürlich von Stillmamas oder von Eltern, von einem Elternhaus, wo gestillt wird. Und da muss man einfach sagen, ja, es liegt nicht am Stillen, es liegt an der Gewohnheit. Und die Gewohnheit kann man durchaus durchbrechen.
Ja, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Da kann man ja eigentlich auch nochmal in die Richtung gehen. Wir sind zwar halt eigentlich beim Schlafthema, aber das ist auch ein Thema, was mir ganz oft entgegenschwappt. Ich möchte mein Kind an die Flasche gewöhnen, damit der Papa auch mal die Flasche geben kann. Und da stehe ich regelmäßig da und frage mich echt, warum? Warum willst du, dass der Papa die Flasche gibt? Kann ich, also jede. Bei mir ist individuell und wenn ihr das gerne wollt, dann findet sich da auch ein Weg, aber ich verstehe es tatsächlich nicht ganz. Im Endeffekt kann der Papa alles andere machen. Der Papa kann tausend Sachen machen. Der Papa kann wickeln, der Papa kann baden, der Papa kann umziehen, der kann kuscheln, der kann spielen, der kann alles machen. Warum kann er still nicht einfach bei der Mutter bleiben? Der Papa muss doch nicht alles ersetzen. Ich weiß, es gibt sogar diesen Fütterungsneid unter Männern. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Soll es tatsächlich irgendwie geben? Aber auch dann kann der Papa auf eine andere Möglichkeit umschwappen, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich nötig ist, dass er Milch gibt, weil die Mama irgendwelche wichtigen Termine hat oder weiß der Geier was mal ins Nagelstudio oder ins Spa oder was weiß ich will. Dann muss man trotzdem nicht unbedingt diese Flasche geben. Also diese krasse Fixierung auf diese Flasche, das ist natürlich auch ein Stück weit einfach Marketing. Also Sind wir mal ehrlich, machst einen Fernseher an, guckst Werbung, du wirst mit Flaschen zugeballert. WHO-Kodex ist in diesem Land nicht viel wert. Aber es ist einfach so. Ein Baby kriegt entweder die Brust oder die Flasche. Das ist auch so krass in den Köpfen drin. Und das braucht's gar nicht. Es gibt so viele andere Methoden.
Ja, und vor allen Dingen braucht es auch keine Flasche, um Freiheit zu gewinnen. Wie gesagt, bei meinem Sohn mit 13 Monaten das erste Mal in der Nacht weg und dann habe ich auch relativ schnell mein Hobby Volleyball wieder aufgenommen. Da war er anderthalb und der Papa ist regelmäßig mit dem Kind ins Bett gegangen. Was sind anderthalb Jahre jetzt gewesen? Hat mir nicht wehgetan. Ja, also es geht hier wirklich um eine kurze Zeitspanne, die man, sage ich mal, extrem für das Kind da ist und auch schon dann locker bei älteren Babys einfach mal sagen kann, pass auf, hier, wir machen das mal so. Und zum Beispiel, als mein Sohn 13 Monate alt war, ich habe auch keine Milch dagelassen. Ich werde dann immer gefragt, hat der Papa dann die Milch mit der Flasche gefüttert? Nee, er hat keine bekommen. So, ich habe gesagt, komm, eine Nacht, das schaffen wir. Im Notfall wäre ich halt zurückgekommen, ne? Aber er hatte eine Banane am Bett liegen, so ein paar Reiswaffeln zur Not und irgendwie halt Wasser zu trinken. Ja, und es geht den Kindern ja nicht um die Milch. Das ist das, was viele nicht verstehen. Dem Kind ist die Milch kackegal. Also vielen ist die Milch kackegal. Deswegen trinken sie sie ja dann auch nicht, sondern sie wollen die Brust. Sie wollen die Gewohnheit. Sie wollen das Kuscheln mit Mama. Sie wollen nicht primär die Milch aus der Brust, sondern sie wollen die Brust. Und das ist einfach ein Bedürfnis, was dahinter steckt, was auch der Papa erfüllen kann, nur ohne Brust. Und das muss einfach verstanden werden. Das muss in den Köpfen ankommen, dass Stillen keine Ausrede dafür ist, dass das Kind nicht beim Papa bleiben kann oder dass das Kind nicht vom Papa ins Bett gebracht werden kann. Und wie gesagt, wir reden hier sicherlich nicht von kleinen Neugeborenen, ja, dass die halt dann sehr auf Mama angewiesen sind, aber das ist doch auch okay. Das ist normal, das ist die Natur. Mein Gott, das wird irgendwann anders kommen. Und ich sage in meinen Beratungen auch immer, Papas Zeit kommt. Papas Zeit ist vielleicht nicht jetzt gerade, ja, nicht in dem Maße, aber Papas Zeit wird kommen. Und er kann von Anfang an das Baby zum Beispiel auch in die Trage nehmen. Oder kann das Kind wickeln, kann das Kind durch die Wohnung tragen. Er kann alles machen außer stillen. Und er kann das Kind auch zum Schlafen bringen ohne Stillen. Auch irgendwann später sind Babys auch schon sehr kompetent. Ich würde sagen, bestimmt so 8 Monate locker. Ja? Also ich sage immer so, ab 8 Monaten würde ich sagen, ist das Kind auf jeden Fall kompetent genug zu unterscheiden zwischen Mama und Papa und auch verschiedenen Bezugspersonen in der Einschlafbegleitung. Das heißt, wenn Mama nicht da ist, dann Papa, bei dem läuft es halt so und bei Mama läuft es so.
Naja, klar, spätestens mit Einsetzen der Fremdephase können die definitiv da unterscheiden. Babys wissen auch schon viel, viel eher, das ist Mama, das ist Papa, aber die
Ja,
können
das
das halt kognitiv jetzt noch nicht so krass verarbeiten. Aber ab ungefähr 8 Monaten ist auf jeden Fall dann der Punkt erreicht, wo die das klar differenzieren können. Und da darf Mama sich dann auch mal die Freiheit nehmen und der Papa schafft das. Das ist halt immer
ja.
dieser Punkt ist. Ich weiß halt nicht, woran das liegt, dass halt man auch als Frau seinem Partner dann da so wenig zutraut, weil er ist ja der Papa, er ist ja seit Geburt da und kümmert sich um das Kind. Klar, viele Väter sind arbeiten und verbringen weniger Zeit mit dem Kind. Das ist ja auch ganz oft der Grund, warum die Mama einfach bevorzugt wird. Aber es
Ja.
gibt ja auch Wochenende, es gibt Abend, es gibt Urlaub, was auch immer. Und dann kann der Papa ja einfach aktiv an der Beziehung arbeiten und Zeit mit dem Kind verbringen, etc. pp. Und ich muss auch sagen, wenn man sich mal in diese Situation reinversetzt, ne? Man wird aus dieser mollig warmen Muckelhöhle rausgeschubst, im Bestfall natürlich noch vorher mit Anklopfen und Ankündigung. Und dann kommt halt die Brust. Und die Brust ist das, was man, seit man quasi ein Bewusstsein auf der Welt hat, okay, auch das, darüber kann man streiten, ich weiß, das kennt, das ist das, was man quasi seit Tag 1 kennt, was einem alles gibt, was man braucht. Und das wird einem dann plötzlich weggenommen und oder fällt weg. Es ist klar, dass Kinder das erstmal blöd finden oder dass das schwierig ist. Aber der
Ja.
Papa, wenn das Fundament stimmt, kann das auf jeden Fall abfangen. Und da
Ja,
darf
da würde ich
Mama
auch
auch einfach
gern.
ein Stück weit loslassen.
Ja, da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was ich so in meinen Beratungen erlebe. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Wechselwirkung aus beiden. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es Mamas sind, die nicht loslassen können und die dann im Wohnzimmer sitzen und dann gesagt wird, oh, Papa hat es nicht geschafft und dann habe ich eingegriffen und so weiter. Ja, deswegen sollst du ja gehen. damit, es geht ja nicht nur darum, dass das Kind versteht, dass du nicht da bist, sondern dass die Mutter nicht die ganze Zeit im Wohnzimmer sitzt und hört, oh, das quengelt das Kind aber und der Papa wird schon ganz nervös, oh nee, jetzt hört die das und oh, so, sondern dass einfach auch der Papa seine Zeit und Ruhe hat, es zu versuchen, es tatsächlich und wirklich zu versuchen. Und wann der Zeitpunkt gekommen ist, ab dem man dann abbricht und sagt, nee, hat nicht funktioniert, das kann ich nicht entscheiden, das kannst du nicht entscheiden, das können nur die Eltern entscheiden. Denn da muss man einfach ein bisschen auch die individuelle Belastungsgrenze sehen und so weiter. Und dann ist es ganz häufig, glaube ich, auch, dass Papas sich das einfach nicht vorstellen können. Die haben das halt noch nie gemacht. Man muss es auch einfach so verstehen, ne? Plötzlich soll der das irgendwie auch machen. Und die haben natürlich auch eine gewisse Form von Angst dahinter, weil sie halt keine Brust haben und dann denken, sie könnten das Kind nicht ins Bett bringen. Und das ist auch ganz wichtig. Der Papa muss auch gefestigt sein. Ja, oder die andere Bezugsperson. Wir reden hier immer nur von Papa, die Co-Mama oder auch die andere Bezugsperson. Es kann auch eine Oma sein, ist total egal. Die Person muss gefestigt sein, dass sie das schafft. Affirmation schaffen, so bekloppt es auch manchmal sein mag. Schafft euch positive Affirmation. Ich schaff das. Ich bringe dich heute ins Bett. Wir schaffen das. Ja, das ist total wichtig. Es geht ja nicht um das gesprochene Wort, auch wenn das Kind das nicht versteht, sondern um die Message, die man sendet, um die Ausstrahlung, die man hat, um die Sicherheit, die man hat. Und dann wird sich auch das Kind sicher fühlen. Wenn du total unsicher bist in dem, was du tust, ja, dann wie soll das Kind sich bei dir sicher fühlen?
Ja, so ist es. Und damit rutschen wir vielleicht am besten mal Richtung Fazit, weil wir stottern hier schon wieder relativ lange. Mein Fazit ist, Baby- und Kleinkindschlaf ist individuell, ist bunt, wie Menschen sind. Viele haben einfach diese Angstform vor... Oh, jetzt lacht sie mich schon wieder aus.
Verdammt. Ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, es ist nicht nur, was hast du gesagt? Es ist nicht nur schwarz und weiß, sondern manchmal auch grau. Das hast du ja richtig gesagt, aber ich muss mich trotzdem noch dran erinnern.
Okay, ja. Jetzt habt ihr einmal meine absolute Fähigkeit, mit Sprichwörtern umzugehen, gehört. Und ich habe, glaube ich, auch gegrunzt bei den Sachen. Sehr unangenehm, weiß nicht, ob ich das drin lasse oder nicht. Auf jeden Fall, wo war ich beim Fazit? Also, Familien sind bunt, Kinder sind bunt, bunt, nicht grau. Und viele haben Angst vor dem Verwöhnen, braucht ihr wirklich nicht haben. Diese Angst, streicht die aus ihr euren Köpfen, die ist absolut unnötig. Der Papa darf bei der Einschlafbegleitung oder auch die Mama, auch ich sag ja, Familien sind bunt, wie auch immer eure Familienkonstellation aussehen mag, ist mir eigentlich völlig bums, ihr dürft die haben, wie ihr wollt. Habt da einfach in diese andere Bezugsperson Vertrauen. Die schafft das und du als Mama solltest dann halt einfach da dich lernen, ein Stück rauszunehmen, ein Stück Vertrauen zu haben und ein Stück weit loszulassen, auch wenn es schwer klingt. Und ihr hört das gerade von einer absoluten Kluckenmama. Wo waren wir noch? Ja, mach du mal weiter, bevor ich hier das nächste falsche Sprichwort raushaue.
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne noch mal als Fazit ziehen, bitte schaut auf den individuellen Schlafbedarf eurer Kinder. Das ist wirklich extrem wichtig bei dem ganzen Thema Schlaf. Guckt nicht, wie das Baby vom Nachbarn schläft, wie das Kind vom Nachbarn schläft, sondern schaut auf euer Kind. Wenn das Kind vom Nachbarn um 18 Uhr müde ist und ins Bett geht, okay. Wenn euer Kind erst 20 Uhr ins Bett geht, okay. Es ist alles okay, solange ihr individuell auf die Müdigkeitsanzeichen eurer Kinder achtet und da individuell auf eure Situation schaut.
Alles ist gut, solange du wild bist.
So sieht's aus. Und damit verabschieden wir uns. Und weiß gar nicht, was wir als nächstes für eine Folge machen. Wir überlegen es uns noch. Vielleicht machen wir jetzt immer so bunt durcheinander. Wuhu! Wir wollen auch mal Gäste einladen. Wir kommen einfach nicht dazu, ne? Also wir haben schon so ein, zwei Leute, die auf jeden Fall auf unserer Liste stehen, die auch gesagt haben, sie sind mit dabei. Das müssen wir jetzt wirklich mal in Angriff nehmen. Das wäre nämlich super geil. Machen wir. Ich kümmere mich drum.
Genau. Und wenn du es bis jetzt hierher geschafft hast, dann bist du erstmal extrem cool. Alle Daumen hoch. Und dann kannst du uns gerne mal bei Instagram schreiben, was findest du cooler? Solche Folgen, die echt so eine richtig feste Struktur haben, wo es Plan X gibt und wir da durchrammeln, oder sowas bunt gemischtes wie hier jetzt, wo wir einfach mal ein bisschen Themenhopping betreiben und quatschen, wie uns gerade die Schnauze gewachsen ist. Schreibt uns das gerne mal, sagt uns Bescheid, denn dann würden wir uns danach richten, denn so nett sind wir.
Genau. Also schön mit Ö.
Und denkt dran, 5 Sterne, ganz wichtig. Haut rein, bis zum nächsten Mal.